35 Jahre deutscher Einheit. Seit 35 Jahren versuchen wir ja irgendwie mehr oder weniger ein Volk zu werden. Ging es am Anfang viel um Gemeinsamkeiten, sind seit einiger Zeit zunehmend Unterschiede, Fehler, Versäumnisse, Missstände, Befindlichkeiten und Prägungen, das über das gesprochen wird. Regelmäßig rund um den Tag der deutschen Einheit erscheinen dann auch wieder Bücher, die sich mit Ost-West-Themen befassen. Im Fokus, so habe ich jedenfalls den Eindruck, sind derzeit vor allem Frauen. Ich bin Ulrike Bieritz und um Frauen, Ostfrauen, soll es jetzt auch hier in den nächsten Minuten gehen. Ich habe mich zu diesem Thema mit Annette Schumann verabredet. Sie ist Historikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, unter anderem auch verantwortliche Redakteurin von Zeitgeschichte Online und Autorin. Und sie hat ein Buch geschrieben über die Ostfrauen. Wir sind anders, wie die DDR Frauen bis heute prägt. Herzlich willkommen, Annette Schumann.
Ja, schönen Dank für die Einladung.
Wenn Sie gefragt werden, wo Sie herkommen, was sagen Sie denn dann?
Ja, das ist eine interessante Frage. Das habe ich nämlich auch alle Frauen gefragt und selber erst viel später drüber nachgedacht. Ich erkläre schon, dass ich aus Berlin und dann aus Ost-Berlin komme.
Sie haben ja genau diese Frage all den Frauen auch am Ende gestellt, nach den Gesprächen, die Sie mit ihnen geführt haben. Und ich fand die Ergebnisse wirklich tatsächlich erstaunlich, weil das viele so gesagt haben.
Ja, manche mit großem Stolz, manche mit Trotz auch. Und es kommen ja nicht alle aus Berlin, aber sie erklären dann, wenn es Orte sind wie, weiß ich nicht, Zwickau oder Dessau oder gerade das Syrau, das Dorf, wo niemand weiß, wo das liegt, da kamen dann solche Erklärungen nach. Beziehungsweise auch, gerade wenn es um Thüringen geht, dann erklären die Frauen, die zwei, dass sie eigentlich aus Berlin eher kommen, weil sie da auch gelebt haben. Also es ist jetzt keine glatte Lüge, aber aufgrund des Rufes, den bestimmte Ostgegenden inzwischen haben oder Gegenden in der ehemaligen DDR, ist ihnen das nicht so angenehm.
Hat das diese über 30 Jahre gebraucht, die Zeit, um das wieder zuzugeben, wo man herkommt?
Ich glaube, es braucht grundsätzlich mindestens eine Generation, bis Menschen bereit sind zu sprechen, sich zu erinnern auch, beziehungsweise ihre Eltern und Großeltern zu fragen. Also man hat es auch in anderen Ländern gesehen nach Diktaturen, dass es ein großes Schweigen gibt. Das hat man auch in Deutschland ja erlebt. Also bis zu Beginn der 70er Jahre haben die meisten, die erwachsen waren während der Kriegszeit, nichts erzählt oder wenig erzählt. Ja.
Sie haben mit verschiedenen Frauen unterschiedlicher Jahrgänge und Herkunft gesprochen und daraus eben das Buch »Wir sind anders, wie die DDR Frauen prägt« gemacht, ein Porträtbuch. Sie sind aber eigentlich Historikerin und dann denkt man natürlich, wissenschaftliche Abhandlung muss es da geben. Nein, eben Sie haben die Frauen besucht, mit ihnen gesprochen und ihre Geschichten aufgeschrieben. Warum diese Form?
Ja, das ist interessant, weil es ist ja auch für mich das erste Mal, dass es eine nahezu literarische Form ist, diese Porträts. Es sind ja keine Interviews, die abgetippt und gerade gebogen wurden, sondern es sind, wie gesagt, Porträts. Ich habe in meiner wissenschaftlichen Arbeit die Erfahrung gemacht, dass wir HistorikerInnen sehr, sehr gut darin sind, Strukturen zu analysieren und bestimmte Ereignisfolgen, auch die Vorgeschichte dieser Ereignisse klarzustellen und deutlich zu machen, nichts passiert einfach nur, weil jetzt ein bestimmter Jahrestag ist oder eine bestimmte Wahl erfolgt ist und so weiter. Was mir ganz oft gefehlt hat, ist die Erfahrungsebene. Ich habe beispielsweise eine Weile lang zur Computerisierung der Industriearbeit geforscht und gearbeitet, fand das ganz spannend und habe das dann meinem großen Helden Jürgen Kocker vorgestellt, dieses Projekt. Und er sagt, ja, das ist schon sehr interessant, aber wo ist die Erfahrungsebene? Also was passiert, wenn Menschen auf einmal vor einem Computer sitzen, anstatt vor ihrer Maschine, die sie sonst bedient haben? Und darüber habe ich nie nachgedacht, aber von da an schon. Und das heißt, wir haben eine irrsinnig große Bibliothek an exzellenter zeithistorischer Forschung zur DDR-Geschichte und relativ wenig Berichte bzw. Erzählungen auf der Mikroebene. Das war der Grund und natürlich für mich auch ein Experiment, anders zu schreiben. Also nicht als Wissenschaftlerin zu schreiben.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum plötzlich wir uns so intensiv mit Frauen beschäftigen? Es gibt einen Podcast dazu hier aus unserem Haus. Es gab auch noch andere Bücher, dass wir jetzt doch expliziter nochmal auf die Frauen gucken, die in der DDR groß geworden sind oder deren Eltern.
Naja, ich glaube, dass es eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung gibt hin zu Gleichstellung und Emanzipation, die natürlich noch längst nicht vollzogen ist. Dass es Forschung gibt, die zum Beispiel gerade was in Bezug auf DDR-Frauen herausgefunden hat, dass das, also die Frauen diejenigen waren, die der Arbeit hinterhergewandert sind, die politisch aktiver waren in ihren Orten und trotz der Mehrfachbelastung, die sie immer getragen haben. Also es ist natürlich ein interessantes Objekt, sage ich mal, die Frau an und für sich. Und vielleicht müssen wir auch was aufholen, was in den letzten 150, 2000 Jahren nicht geschehen ist.
Die Auswahl Ihrer Gesprächspartnerin ist ja wirklich sehr breit. Vom Jahrgang 1936 bis 2001. Frauen, die irgendwann im Westen gelandet sind, wieder hergekommen sind, die hier geblieben sind. Ganz, ganz unterschiedlicher Herkunft tatsächlich. Wie haben Sie denn diese Frauen ausgewählt?
Ganz wichtig war mir, dass es kein Gruppenporträt wird. Ich komme ja aus dem Prenzlauer Berg, bin dort groß geworden. Da kann man sagen, ja, die Bohème und dieser mythologische KünstlerInnenbezirk, das hat mich nicht interessiert, überhaupt nicht. Also ich wollte auch nicht nur ArbeiterInnen oder AkademikerInnen, sondern was mir wichtiger war, war die Jahrgänge, also zu sehen, dass die gesamte Zeit der DDR, der Existenz der DDR abgedeckt ist und auch die nachfolgenden Generationen, weil das ist besonders spannend. In den 90er Jahren, gerade Anfang der 90er Jahre, war selbst unter HistorikerInnen, die hätten es besser wissen müssen, die Meinung weit verbreitet, in 10 Jahren interessiert sich kein Mensch mehr dafür. Das ist egal, wo wir herkommen. Solange wir weiß sind, ist es völlig egal, ob Ost oder West. Und damals fand ich das schon wirklich anmaßend. Und ich merke es immer wieder, dass Weststimmen oft sagen, na ja, aber wir haben doch alle die gleichen Bedingungen, wir sind alle Deutsche und so weiter. Das stimmt nicht. Also es gibt diese Unterschiede und es kommt die Generation, das ist deutlich geworden im Jahr 2023 mit unglaublich viel exzellenter belletristischer Literatur, Charlotte Gneuss, Anne Rabe, Matthias Jügler, wo die Generation praktisch meiner Kinder fragt, was habt ihr eigentlich gemacht in dieser Diktatur? Wie habt ihr euch verhalten? Also im Grunde ein ähnlicher Prozess wie der 68er in der Bundesrepublik stattfindet, dass die Jungen, die Nachfolgenden, die die DDR gar nicht mehr wach erlebt haben oder sogar danach geboren wurden, fragen, ja, wie habt ihr euch dazu verhalten? Wie habt ihr euch im Ernstfall verhalten? Wart ihr still? Wart ihr widerständig? Habt ihr resigniert? Wolltet ihr weg und konntet nicht und so weiter?
Das ist ja das eine, dass die junge Generation fragt. Mhm. Das andere ist ja tatsächlich, jetzt nach 30 Jahren muss doch mal endlich Schluss sein mit dieser Ost-West-Geschichte. Das ist ja so ein Vorwurf, den man ganz oft hört. Warum redet ihr immer noch davon? Und für mich ist das Phänomen der jüngeren Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, dass die sich als ostdeutsch empfinden, obwohl alle mal gesagt haben, das wird sich irgendwann in der jüngeren Generation ausgeschlichen haben.
Ja, also es gibt ja diesen Spruch William Faulkner, glaube ich, die Vergangenheit vergeht nicht. Sie ist auch nicht tot. Sie ist nicht tot und sie wird auch nicht vergehen. Also es ist natürlich völliger Humbug zu behaupten, dass es so Zäsuren gibt, die uns von der Vergangenheit abschneiden und wo wir nichts mehr mit zu tun haben. Ob bewusst oder unbewusst, natürlich prägt uns die Vergangenheit und zwar uns alle, also nicht nur die Ostfrauen, die ich da porträtiert habe. Bei den jüngeren Frauen, um auf Ihre Frage einzugehen, warum sagen die immer noch, sie sind Ostfrauen? Da werden die Antworten ein wenig diffus. Und jetzt kann man sagen, ja, es ist Zufall, weil ich habe ja eine Wohngemeinschaft in Lichtenberg und da wohnten nun mal hauptsächlich Ostler. Es ist kein Zufall, wenn man bedenkt, dass all diese Frauen, diese jungen Frauen von Eltern sozialisiert wurden, Großeltern, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, die natürlich aus der DDR stammen und diese Zeit miterlebt haben. Also ist es wahrscheinlich ähnlich, wie wenn man auf einem schwäbischen Bauernhof groß wird, dass diese Tradition der Familie, auch ihr Verhalten im NS und in der neuen Bundesrepublik, diese Kinder prägt. Also ich glaube, es ist jetzt nichts Besonderes, dass die sie sind ja nicht ostsozialisiert, sondern in einer ostsozialisierten Umgebung groß geworden sind, sagen, ja, sie kommen aber aus dem Ostteil.
Und sie haben Verhaltensweisen zum Teil, die als ostdeutsch beschrieben werden. Das ist für mich das ganz große Phänomen, wo ich mich selbst auch wiedererkannt habe beim Lesen der Porträts. Eine ganz große Gemeinsamkeit, dass sie eigentlich alle sagen, wir erzählen viel mehr von uns. Wir geben viel mehr Privates preis. Das haben die Jungen gesagt und das haben die Älteren gesagt. Ist das wirklich so was typisch Ostdeutsches?
Ja, ich streite mich immer mit meinen westdeutsch sozialisierten FreundInnen darüber, weil die sagen, ja, aber das ist doch Quatsch, das ist doch bei uns ganz genauso. Ich würde sagen, es gibt schon diesen roten Faden ja in den Porträts, aber auch in den Ostdeutschen aus der deutschen Erzählung über sich selbst, dass es einen größeren Grad an Verbindlichkeit gab, dass es eine größere Nähe gab oder weniger Angst vor Nähe auch und dass bestimmte Themen, also gerade krisenbesetzte Themen, sage ich jetzt mal, Konflikte in der Familie, Krankheiten, Unglück, Geld, Sexualität, alles, was ein bisschen schwieriger ist in der Kommunikation, dass es leichter ging und geht unter ostdeutsch Sozialisierten. Ich glaube, es ist zum Teil ein Mythos, also das in jedem Fall. Dann gibt es dieses Phänomen, was wir ja alle oft im Ausland erleben, wenn wir zu Besuch sind oder auch dort eine Weile arbeiten. Wir erkennen auf einmal die anderen Deutschen, egal wo sie herkommen, und auf einmal entsteht eine Nähe, die wahrscheinlich hier auf der Schönhauser Allee oder am Theodor-Heuss-Platz gar nicht entstanden wäre. Aber man ist sozusagen wie im Exil gemeinsam. Ne? Und diese Umbruchserfahrung, die ja alle Familien, alle Menschen betraf, die schafft natürlich auch nochmal ein anderes Verständnis dafür, was eigentlich jedem und jeder passiert ist und dass etwas passiert ist. Und zum anderen gibt es einen Begriff, ich nenne den jetzt mal Privatsphäre, der in der Bundesrepublik sehr geschützt ist und sehr geschützt war. Und das gab es ja schon allein von der staatlichen Seite und aufgrund des Repressionsapparates in der DDR nicht.
Aber für mich ist wirklich das Phänomen bei der Geschichte, dass das sich so wirklich in diese nächsten Generationen so weitergetragen hat. Das sind ja zum Teil sehr junge Frauen, Jahrgang 2001. Ja. Das ist ja echt sehr jung und die erzählen ja das Gleiche.
Na, sie erzählen nicht ganz das
oder
Gleiche.
Ähnlich, ne?
Und sie erzählen oft davon, dass sie das, was in den 90er Jahren passiert ist, was sie ja gar nicht selber miterlebt haben, sagen, sie haben es nicht miterlebt, aber Lena zum Beispiel, Jahrgang 95, sagt, sie ist immer davon ausgegangen, dass ihre Eltern das gut geschafft haben, in dieser Transformationszeit auch zurechtzukommen, erinnert sich aber später daran, dass es dauernd um Themen wie Arbeitslosigkeit, um Fortbildung, um Abzahlung von Krediten und so weiter ging. Und das natürlich, als Kind nimmt man das anders wahr, aber als Erwachsene kann man das reflektieren. Und dann, glaube ich, merken, das ist auch nichts Ungewöhnliches, merken diese Kinder, so nenne ich sie jetzt mal, in dem Moment, wo sie in die Welt gehen, nämlich nach draußen gehen, Unterschiede. Also solange man zu Hause lebt und mit den Verwandten und Bekannten zu tun hat, in die gleiche Schule geht wie alle anderen Kinder der Umgebung, wird darüber nicht nachgedacht. Aber wenn es um Herkünfte geht, fängt das oft im Erwachsenenalter an. Und dann gibt es ganz klassische Themen wie Erbschaft zum Beispiel. Lena erzählt ja beispielsweise, wenn sie mit ihren jungen Freunden zusammensitzen und über mögliche Hausprojekte sprechen, ist sie diejenige, die da nichts finanziell jedenfalls nicht viel einbringen kann. Sie wird nicht erben.
Die älteren Frauen vor allem haben sich ja tatsächlich nach dem Mauerfall wirklich nochmal neu erfinden müssen. Da gibt es ja Brüche in den Biografien, aber es ist ja keine dabei, die irgendwie nichts gemacht hat. Neue Berufe, alle neu nochmal durchgestartet. Und das war ja wirklich eine schwierige Zeit, wenn man so Jahrgang, ja auch die 60er Jahre oder so, in den 50er, 60er Jahre sind. Woher kam die Kraft der Frauen? Wie haben die das geschafft?
Also erstmal glaube ich, dass Frauen selten nichts machen, sondern dass sie machen, also schneller machen. Und dann ist es ja so, dass es ja Vorgeschichten gab, wie bei Beate beispielsweise, die immer Lehrerin werden wollte. Das wurde immer von staatlicher Seite verhindert. Ich glaube, man darf nicht vergessen, wie viel Hoffnung auch damit verbunden war, endlich das tun zu können, was man will. Ja, also in diesem Fall, also bei Beate, ist es ganz, ganz deutlich. Natürlich hat sie, wie sie selber sagt, das, was sie dann im Studium gelernt hat, hatte keinen großen Mehrwert, weil das konnte sie ja schon alles. Aber das, und das ist, glaube ich, sehr frauentypisch, ich muss da durch, weil ich will das. Also das ist ja nicht umsonst so, dass die Statistiken uns klar machen, dass Frauen in den 90er Jahren der Arbeit hinterhergewandert sind. Das heißt, wir müssen arbeiten, weil wir haben Kinder. Wir müssen diese Kinder durchbringen. Also gehen wir dahin, wo die Arbeit ist. Und wir machen das einfach.
Es wäre keine von Ihnen auf die Idee gekommen, gar nicht zu arbeiten. Das beschreiben ja auch viele, trotz Kinder schnell wieder in den Job.
Ja.
Ist das so was typisch Ostdeutsches?
Ich glaube, dass es natürlich was ausmacht, wenn man aus einer Familie kommt, wo alle Frauen immer gearbeitet haben. Ich glaube, keiner ist gern in einer Ausnahmesituation oder in der Minderheit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das Leben als Hausfrau in der DDR hätte ausgesehen. Also, und ich habe die Frauen auch gefragt, ob sie von anderen Kindern beispielsweise in der Schule Mütter kannten, die zu Hause waren, und sowas kannte Mann nicht, sage ich jetzt mal, kannte Frau nicht.
Ich spreche mit Annette Schumann, Mitarbeiterin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, die sich in ihrer Forschung unter anderem ja mit der DDR, mit anderen Themen auch beschäftigt hat, dem Sozialismus und kürzlich jetzt auch mit den in der DDR sozialisierten Frauen. Sie selbst sind kurz vor dem Mauerfall aus der DDR ausgereist und ich kann mich noch erinnern, dass ich noch lange nach dem Mauerfall eben versucht habe, alles zu tun, damit das niemand merkt, dass ich aus dem Osten komme. Wie sind Sie denn im Westen angekommen?
Also erstmal wusste ja niemand, dass die Mauer fällt. Also alle, die das behaupten, die würde ich als HochstaplerInnen bezeichnen. Ich hatte den Antrag gestellt im Januar 1987 und konnte im Juli 1989 über eine Hochzeit, über eine Heirat ausreisen. Wie ich angekommen bin im Westen, ich glaube mit großer, riesiger Verunsicherung, weil auch ich natürlich diesem Irrtum unterlag. Wir sprechen dieselbe Sprache und es sind 500 Meter von meinem ursprünglichen Wohnort bis in den Westen. Was soll da jetzt groß sein? Und ich hatte das Empfinden, dass alles anders war im Westen, alles. Und ich kam, ich muss schon sagen, die ersten zwei Jahre nicht gut klar. Also ich war verängstigt und verschüchtert, habe die WestberlinerInnen oder Westdeutschen, ich habe ja an der Freien Universität ziemlich früh dann angefangen zu studieren und fand das interessant, dieses Selbstverständnis, mit dem die Menschen dort an der Uni sich bewegten, weil für mich war das ja ein 6-7 Jahre langer Kampf, um überhaupt studieren zu können und das ging ja nicht in der DDR. Aber alles war für die Kids, sage ich mal, so selbstverständlich. Also, dass sie studieren können und dass sie ausgestattet werden von ihren Eltern. Die Quote der BAföG-EmpfängerInnen war ja sehr, sehr gering. Und gerade in den geisteswissenschaftlichen Fächern nochmal mehr. Ja, ich habe mich vor allen Dingen fremd und einsam gefühlt. Obwohl ich natürlich Leute kannte und Freunde hatte. Aber es war ein Fremdheitsgefühl, ein überwältigendes Fremdheitsgefühl.
Wie haben Sie es denn dann geschafft, diesen Neuanfang? Sie haben im Osten Facharbeiterin für elektronische Datenverarbeitung gelernt. Haben dann eben im Westen studiert, Geschichte unter anderem und Politik. Mhm. Wie haben Sie selbst diesen Neuanfang geschafft?
Am Ende funktionierte das über Arbeit. Ich habe sehr früh, ich glaube im zweiten Semester schon angefangen, an der Uni als studentische Hilfskraft zu arbeiten. Und ab dem vierten Semester hatte ich dann eine Stelle für 5 Jahre. Damals ging das noch als studentische Hilfskraft. Und über Arbeit hat es funktioniert. Übers Arbeiten und da mein Wunsch, das ist ja ähnlich wie bei Beate, ich hatte nur einen Wunsch und der war Geschichte zu studieren. Ich hätte auch nichts anderes studiert. Also ich bin eigentlich von Grund auf faul, aber dafür wäre ich in Aktion getreten und bin das ja dann auch. Das war das Einzige, was mich interessiert hat. Und ich habe gemerkt, ich habe ja das Abitur in der DDR noch auf der Abendschule gemacht in Pankow. Und mein Vorwissen war wirklich miserabel. Also ich musste einfach auch ganz viel tun, um überhaupt Schritt halten zu können. Und mir hat dann meine Umgebung geholfen. Also ich hatte einen exzellenten Professor, Jürgen Kocker, der sich wirklich intensiv für die DDR interessierte und interessieren musste, weil er die Akademie der Wissenschaften mit abgewickelt hat. Und der das Gespräch gesucht hat auch mit mir und mit dem ich sprechen konnte und von dem ich gelernt habe. Dieses Lernen, auch dieser Wunsch, nicht zu erkennen zu sein als Ostlerin, das ist ja zweischneidig. Jürgen Kocker ist auf mich aufmerksam geworden. Ich habe mich beworben und erklärt, dass ich Sekretärin war in der Akademie der Künste. Und das war ich ja auch wirklich. Er dachte, oh Gott, meine Sekretärin fallen dauernd aus. Vielleicht haben wir dann einen guten Ersatz. Also wir haben uns gegenseitig ausgetauscht. Er wollte etwas über die DDR wissen und ich wollte wissen, wie dieses System funktioniert. Und das war ein Deal und der hat sehr, sehr gut funktioniert.
Dass Sie sich dann in Ihrer Forschung aber mit ostdeutschen Themen jetzt beschäftigen seit einiger Zeit, war das wirklich geplant oder hat sich das dann irgendwann ergeben? Ich kenne das jetzt auch von türkischen Kolleginnen und Kollegen, dass die sich immer mit den Migrationsthemen beschäftigen müssen und das manchmal gar nicht wollen. Mhm. Und Ostdeutsche müssen immer die ostdeutschen Themen machen. Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich weiß, mir hat ein Historikerkollege mal, er hat mich mal gefragt, ob ich krank bin, warum ich immer wieder auf dieses DDR-Thema komme. Also grundsätzlich ist es ja so, dass ich als Kind und junge Jugendliche, heute würde man sagen, sehr systemnah war. Ich war auf einer Kinder- und Jugendsportschule. Meine Eltern lehnten die DDR in großen Teilen ab und ich als Pubertierende, das war schon allein der Grund, dieses System gut zu finden. Und was mich interessiert hat, war die Utopie, die dahinter steckt. Also, dass der real existierende Sozialismus nicht ideal ist, das war auch mir klar. Ich bin an der Mauer groß geworden. Aber die DDR war ja ein propagandistisch und ideologisch ein Zukunftsstaat. Also es war ganz klar, es ist ja nur ein Zwischenstadium, die sozialistische Gesellschaft, und läuft auf den Kommunismus. Und das hat mich sehr interessiert. Und als ich dann anfing zu studieren, merkte ich natürlich, es gab einen pragmatischen Grund. Also ich habe 9 oder 10 Jahre Russisch gelernt und eben nicht Französisch. Und nur wenig Englisch. Das heißt, dass um frühe Neuzeit zu studieren oder mittelalterliche Geschichte, wäre Latein und Französisch schon eine große Hilfe. Ich habe dann lediglich einen kleineren Lateinabschluss machen müssen fürs Studium, aber konnte nur mit meinen Russischkenntnissen punkten. Und da lag es dann nahe, sich zumindest auf den ostmitteleuropäischen Raum zu konzentrieren. Und am Ende ist es so, dass mich diese Geschichte der DDR auch nicht losgelassen hat, weil sie aus vielen Geschichten besteht. Ja. Und natürlich gab es, und das ist sehr interessant für HistorikerInnen, eine unglaubliche Archivfreiheit. Die Akten wurden freigegeben. Also es ist ja nicht parallel mit der Bundesrepublik passiert, aber die Akten waren frei. Also wir konnten uns da wirklich eingraben und ja, auch manchmal Perlen finden.
Wir erleben seit einigen Jahren, gerade mit dem Blick auf die DDR, verstärkt doch nochmal so eine Debatte über die Spaltung der Gesellschaft. Ja. Wir sind ja doch nicht zusammen. Die ganzen Probleme, natürlich wird das dann immer, die Ossis haben die Demokratie nicht gelernt. Also diese ganze Debatte, die wir jetzt auch haben mit Blick auf die großen Zustimmungswerte der AfD. Ja. Wie schauen Sie denn auch gerade mit dem zeithistorischen Blick auch auf so eine Debatte? Warum haben wir die gerade jetzt, nach über 30 Jahren eigentlich zusammen?
Na gut, die Wahlergebnisse der AfD sind natürlich ein Push-Faktor, der immer wieder den Blick lenkt auf die Gebiete der ehemaligen DDR. Aber wenn wir jetzt die Landtagswahlen oder Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen sehen, die Ergebnisse in Gelsenkirchen beispielsweise, dann würde ich doch dazu raten, den Blick auf ein anderes Phänomen zu wenden, was nämlich die Gesellschaft wirklich spaltet. Das ist die soziale Frage. Und das ist nicht Ost und West, sondern wir haben einfach eine enorme soziale Spaltung. Die fängt im Bildungsbereich an, bei den unterschiedlichen Berufsgruppen und bei der Tatsache, dass es, also mein alter Chef Peter Hübner, ein exzellenter Kenner der Industriearbeiterschaft der DDR, der hat mal gesagt, dass jedes moderne kapitalistische Industrieland sich 30% Abgehängte leistet. Das wird in Kauf genommen. Und ich würde sagen, damit sollte man dringend aufhören. Und ob das nur 30% sind, inzwischen würde ich auch in Frage stellen. Also die Spaltung der Gesellschaft, wenn es eine Spaltung der Gesellschaft gibt, auch da gibt es ja den Soziologen Steffen Mau, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, zu lesen. Wenn es diese Spaltung denn wirklich gibt, dann gab es die auch schon vorher, und zwar entlang der sozialen Frage.
Aber es wird eben immer wieder Richtung Ostdeutscher halt gespielt und geschrieben. Also undankbar, jetzt guckt mal, da ist auch schön renoviert bei euch, und warum wählt ihr trotzdem alle AfD? Ist ja ein Vorwurf, den man sehr oft eben von Leuten aus dem Westen hört.
Natürlich, also es ist so, auch ich rede nicht mit Nazis und bin auch sehr erstaunt darüber, dass gerade Menschen aus der DDR mit einer Diktaturerfahrung in diese Richtung blicken und sich von da an heil und ich weiß nicht was versprechen. Ich denke, eine der Ursachen liegt in der ungeheuren Ignoranz des Westens dem Osten gegenüber, gerade in den 90er Jahren, und der Unkenntnis auch der Sozialstrukturen in der DDR. Also ich weiß, ich habe mal einen Vortrag im DHM gehalten über Betriebe als sozialen Raum in der DDR. Und dann saß im Publikum einer der Abonnenten der DHM-Veranstaltung und sagte, ja, aber das mussten wir doch alles abwickeln, das war doch alles marode und so weiter. Also Betriebe bzw. Unternehmen in der Bundesrepublik und nicht nur in der Bundesrepublik, die in den roten Zahlen sind, wie die Lufthansa jahrelang, die werden nicht abgewickelt, die werden subventioniert. Das hat man in der DDR nicht gemacht, sondern man hat sie abgewickelt, man brauchte sie nicht mehr und hat sich eingebildet, natürlich lediglich einen maroden Betrieb abzuwickeln. Was man aber abgewickelt hat, war eine komplette soziale Infrastruktur. Ich stoße immer wieder bei Westdeutschen darauf, dass sie die Funktion von Betrieben, unter anderem auch landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, überhaupt nicht kennen. Da sind die Krippenplätze, die Kindergartenplätze, die Ferienplätze, da findet Wohnungsverteilung statt, da gibt es den Mikrokosmos der Brigaden, die ja schon zum Teil familienähnliche Strukturen hatten. Klar, Kontrollgremium, aber auch Hilfe, gegenseitige Hilfe. Na, also ich glaube, diese Idee, wir wickeln dann lediglich eine Produktionsstrecke ab, die ist falsch, die war einfach falsch. Und dazu kommt natürlich auch, mit welchem, also immer wieder, und das hat ja auch die soziologische Forschung, aber auch die zeithistorische Forschung inzwischen nachgewiesen, mit welcher Arroganz westdeutsche Unternehmer und UnternehmerInnen auftraten. Und davon berichten übrigens auch die Frauen.
Wollte ich gerade sagen, genau davon berichten die Frauen. Davon erzählen sie auch. Und das ist ja auch sowas, was durch die Generation ja auch weiter erzählt wird und gespürt wird. Es hat ja fast jede ostdeutsche Familie einen Langzeitarbeitslosen in der Familie.
In jedem Fall.
Ne. Meine Frage zum Schluss ist tatsächlich jetzt über 35 Jahre. Sind wir jetzt zusammen? Wir erzählen uns unsere Geschichten. Wie lange werden wir die noch erzählen müssen, um das zu verstehen?
Also wir werden sie noch lange erzählen, aber wir werden sie anders erzählen. Unsere Kinder werden diese Geschichte einfach anders erzählen. Mit mehr Distanz und weniger Zorn und Eifer. Aber die sind noch längst nicht auserzählt, diese Geschichten.
Sagt die Historikerin und Autorin Annette Schumann. Ihr Buch Wir sind anders, wie die DDR-Frauen bis heute prägt, ist bei Hoffmann und Campe erschienen. Mein Name ist Ulrike Bieritz und hier geht's jetzt weiter mit dem Verkehr und den Nachrichten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.